Deutschlandfunk Kultur Breitband
mit Markus Richter
und Vera Linz.
Hallo und herzlich willkommen.
Und ein frohes neues Jahr 2022.
In dem wir uns gleich einer der ganz wichtigen Fragen nähern wollen. Was ist eigentlich Wahrheit? Und die Annahme, der wir heute nachgehen wollen, sagt, wir müssen uns vielleicht lösen von der objektiven Wahrheit, nach der die Philosophie sucht und Wahrheit als soziale Praxis verstehen. So zumindest die These des Wissenschaftshistorikers Bernhard Kleeberg, mit der wir uns ausführlich auseinandersetzen werden und auch ihren Bedeutung für die Medienarbeit beleuchten wollen.
Ja, und bevor wir diese große Frage aufwerfen und diskutieren, wollen wir auch einen Blick ins Innere werfen, nämlich ins Innere unseres Körpers, denn da finden auch zunehmend digitale Maschinen Einzug. Herzschrittmacher und Computergehirnschnittstellen zum Beispiel. Was die können und welche technischen und juristischen Fallstricke es da geben kann, das klären wir jetzt gleich.
Liebe Vera, ich habe ein Thema mitgebracht, das geht uns heute durch Herz und Hirn und zwar ganz wortwörtlich. Es geht nämlich um Herzschrittmacher und Gehirncomputerschnittstellen, die digital gesteuert werden. Und dieses Thema habe ich auf dem diesjährigen RC3 gefunden, also der Online-Veranstaltung, die der Chaos Computer Club wie letztes Jahr als Pandemieersatz für den Chaos Communication Kongress veranstaltet hat. Und da wollte ich fragen, wollen wir gleich ins Thema eintauchen oder soll ich vorher noch kurz von diesem Remote-Kongress ein bisschen was erzählen?
Also finde ich ganz gut, weil ich wollte sowieso fragen, weil in den vergangenen Jahren hatte ich den Eindruck, dass diese CCC-Veranstaltung viel präsenter gewesen ist in den Medien als in diesem Jahr. Täusche ich mich oder war es tatsächlich so? Und wenn ja, woran hätte das liegen können?
Also ich meine, so eine gewisse Müdigkeit wahrzunehmen. Online ist eben doch nicht dasselbe wie die riesigen bunten Präsenztreffen. Und vielleicht macht das ja auch weniger attraktiv für die Berichterstattung, wenn diese Kombination aus Festival, Kreativität und Vorträgen ausfällt. Technisch läuft das alles total routiniert und sogar noch ein bisschen besser als im Vorjahr. Und an den Themen, finde ich, kann es eigentlich auch nicht liegen. Die waren in der ganzen Bandbreite vorhanden. Aber ich habe es auch ein bisschen an mir selber beobachtet. Zu Hause gucken ist eben doch nicht dasselbe. Das gilt nicht für alle. Die MacherInnen sind ja also mit großer Begeisterung nach wie vor dabei und sehr engagiert. Aber vielleicht spiegelt das nicht ganz so große Medienecho auch diese Situation wieder.
Wobei wir ja schon ziemlich dran gewöhnt sind, zu Hause zu gucken. Lag es also nicht vielleicht doch auch an den Themen oder gab es irgendwelche Schlagzeilen, die mir entgangen sind?
Na, was man sagen konnte, es gab keine so mega großen Enthüllungen oder total krassen Sicherheitslücken. Das gab es ja manchmal auf dem Kongress, aber doch viel Interessantes. Zu uns hätte zum Beispiel auch ein Vortrag über die Forschung zu Socialbots gepasst oder eine Abrechnung mit der Luca-App oder darüber, wie Medien falsch über angebliche Überwachungssysteme, Stichwort Social Scoring, in China berichten. All das wäre für uns auch interessant gewesen. Insgesamt fand ich das Programm übrigens sowohl in der Themenvielfalt als auch in dem, wer da vorträgt, sehr divers und vor allem auch anfängerfreundlich. Vorteil der Online-Veranstaltung ist übrigens, es gibt eine RC3-App und in der sind die ganzen Talks aufgelistet und die Aufzeichnung kann jetzt auch gleich angeschaut werden.
Okay, und über ein Thema, das auf dem RC3 in zwei Vorträgen behandelt worden ist, wollen wir jetzt sprechen. Das Thema lautet Technik im Körper. Es geht um Herzschrittmacher und Gehirn-Computerschnittstellen. Beide sind ja auch als Vortrag eben dort besprochen worden. Markus, lass uns mal mit dem Herzschrittmacher anfangen. Der Vortrag dort war von Endres Puschner vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre und von Christoph Saad-Johann von der Fachhochschule Münster. Und das alles basiert auf einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Und die liest sich in der Ankündigung schon ziemlich martialisch, finde ich. Da wird zum Beispiel davon gesprochen, dass die Sicherheitsforscher einen Weg gefunden haben, Herzschrittmacher umzuprogrammieren oder sogar elektrische Schocks zu induzieren, von außen sozusagen. Und tatsächlich habe ich das schon mal in einer amerikanischen Serie gesehen. Homeland, weiß nicht, ob du die kennst, 2012 hat man das schon probiert, zumindest fiktiv. Klingt also so, als wären Herzschrittmacher wandelnde Sicherheitslücken. Wie gefährlich sind die denn nun wirklich?
Also es ist ein diffiziler Fall von einerseits, andererseits. Ich bin da auch total gespannt, ob diese Ankündigung in das Interview gegangen. Aber was die beiden als allererstes wirklich gemacht haben, ist mich beruhigen. Christoph Saad-Johann hat erklärt, warum.
Also wenn ich zusammenfassen würde, würde ich sagen, es geht besser, aber wir sind auf einem guten Weg. Klar, da gibt es was, aber es ist jetzt nicht so gefährlich, wie dass der Angreifer plötzlich durch die Stadt laufen kann und überall hinter ihm fallen die Menschen um. Also das haben wir nicht, zum Glück. Ne? Dieses Szenario können wir Gott sei Dank eigentlich ausschließen. Ne? Aber ein, ich sag's mal so, ein zielgerichteter Angriff mag möglich sein, indem ich irgendwie an die Person nah rankomme mit meinem Equipment.
Das würde also nur bei sehr exponierten Personen eine Rolle spielen, hochrangigen Politikern zum Beispiel, also eher Szenarien eben, wie du es gerade gesagt hast, in Agentenfilmen oder Serien. Oder anders, die Forscher haben zwar Dinge gefunden, die theoretisch bedenklich sind, aber in der Praxis, so sagen sie selbst, auch eine geringe Einsatzwahrscheinlichkeit haben, so kann man zum Schreiben.
Ja, okay, aber wir reden ja immerhin von Herzschrittmachern. Also es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Nur frage ich mich schon, was ist denn damit gemeint, wenn hier jemand von an die Person mit meinem Equipment nah rankommen spricht?
Da muss ich jetzt erstmal kurz erklären, also dass der Herzschrittmacher viel mehr ist als nur das Gerät im Körper. Dazu gehört ja auch eine größere Infrastruktur und ein Teil dieser Infrastruktur drumherum ist das Programmiergerät für den Herzschrittmacher. Damit können Ärzte oder Ärztinnen die Geräte einstellen, also wann unter welchen Umständen welche elektrischen Impulse wie abgegeben werden sollten. Und die aktiven Geräte sind ja, wenn man es ganz stark vereinfacht, Elektroden an bestimmten Stellen, die elektrische Impulse abgeben und die Steuerung für diese Impulse. Und um diese Steuerung eben einzustellen, gibt es diese Programmiergeräte. Und die funktionieren kabellos, ja, also ohne Anschluss direkt am Körper. Die Entfernungen sind unterschiedlich. Es geht da wohl um ein paar Zentimeter oder mehr, wurde mir gesagt. Und aus einer Sicherheitsperspektive ist die Hauptgefahr dieser Geräte tatsächlich erstmal nicht eine technische, sondern eine konzeptuelle.
Man muss ja irgendwie von außen rankommen, ohne ein geheimes Passwort und in diesen Konfigurationsmodus reinkommen. Das ist ja in der Natur der Dinge. Wir haben ja hunderttausende Ärzte auf der ganzen Welt, die Zugriff haben müssen, auch in einem Notfall, ohne dass sie irgendwo ein Passwort herzaubern müssen.
Das ist erstmal nachvollziehbar, oder?
Ja.
Also der Herzpatient kann im Zweifel nichts tun. Irgendein Arzt muss dann irgendwie rankommen können, indem man einfach nur das Equipment vorrätig hat. Vergleichbar ist das, kann man sagen, mit allen anderen medizinischen Werkzeugen. Wenn man damit am Körper ist, dann kann man sie einsetzen. Aber es ist eben mit den Programmierwerkzeugen für Herzschrittmacher wie mit Skalpellen. Sie sind eigentlich nur für Mediziner gedacht, aber im Prinzip kann sie jeder haben. Die beiden haben mir erzählt, dass man solche Geräte einfach kaufen kann, wenn man nur genug danach sucht. Was außerdem entdeckt wurde, teilweise sind die Geräte, die benutzt werden, sehr, sehr alt. Das heißt, die haben unter Umständen Sicherheitslücken, die zu Angriffen auf das Gerät ausgenutzt werden könnten. Aber für dieses Alter gibt es eben auch Gründe.
Also wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der hat ein 10 Jahre altes Gerät implantiert und Sie müssen trotzdem noch mit diesem Gerät sprechen können. Das heißt, Sie brauchen teilweise auch alte Versionsstände, alte Techniken, alte Technologien, die vielleicht heutzutage nicht mehr so sicher sind, aber trotzdem müssen diese noch unterstützt werden. Andererseits ist natürlich auch der ökonomische Faktor, ein Universitätsklinikum kann es sich vielleicht jetzt leisten, alle ein, zwei Jahre ein neues Programmiergerät zu kaufen. Ein kleineres, lokales, regionales Krankenhaus wird sich nicht alle zwei Jahre ein neues Austauschgerät kaufen, sondern wird das Programmiergerät so lange nutzen, wie es irgendwie möglich ist, auch wenn es eventuell gar nicht mehr geupdatet wird.
Ja, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnte das doch ausgenutzt werden, zum Beispiel indem ein Angreifer so ein altes Gerät im Krankenhaus entdeckt und sabotiert. Also mir ist noch nicht so richtig klar, wieso das Fazit, das du am Anfang da gezogen hast, doch so entspannt ist, also wo die Entspannung herkommt.
Das ging mir ehrlich gesagt sagen, im Verlauf der Recherche auch immer wieder so, vor allem weil im Vortrag noch viel mehr Sachen zur Sprache kamen. Zum Beispiel gehört zu vielen Herzschrittmachern oder implantierten Herzmonitoren auch noch Geräte, die zum Beispiel zu Hause auf dem Nachttisch der PatientInnen stehen und Daten sammeln. Diese wiederum schicken die Daten nicht direkt zum Arzt, sondern die laufen noch über Server der Betreiberfirmen, das sind also quasi Dritte und Vierte noch beteiligt. Auch diesen Teil haben sich die Forscher angeschaut und haben da Datenschutzgrundverordnungsabfragen gestellt. Als Patient hätte ich theoretisch ja Anspruch auf alle Daten, die da von mir gespeichert werden. Da wurde nur eine Stichprobe mit drei Fällen durchgeführt, aber die war, sagen wir mal, problematisch. Christoph Seatjohann hat erzählt, dass er eigentlich den Eindruck hatte, dass die Firmen sich bis jetzt kaum noch Gedanken darüber gemacht haben, wozu sie eigentlich verpflichtet sind. Trotzdem gab es dann so eine gewisse Zuversicht am Ende.
Was wir gesehen haben ist, wir haben ja mit drei verschiedenen Herstellern dann wirklich live geredet und wir haben bei allen drei den Eindruck gehabt, dass ihnen das schon am Herzen liegt, diese Geräte sicherer zu machen. Dementsprechend glaube ich schon, dass wir, wie ich am Anfang schon gesagt habe, auf einem guten Weg sind.
Einerseits glauben die Forscher also daran, dass die Firmen tatsächlich mitarbeiten, besser werden wollen. Gleichzeitig soll eben genau durch solche Untersuchungen, wie hier stattgefunden haben, eine weitere, ich nenne sie mal, Motivationsquelle erschlossen werden.
Gerade auch die Regulierungsbehörden schauen da so ein bisschen drauf. Das heißt, hier sehen wir schon einen Prozess, der gestartet ist, auch in den letzten Jahren schon, der weitergeführt wird. Von daher glaube ich schon, dass der Druck durch die Regulierungsbehörden ausreicht, um die Hersteller zu einem besseren Prozessen zu zwingen.
Und das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, weil wir hier sozusagen wieder an einer Stelle sind, die mir ganz bekannt von ganz vielen anderen Digitalthemen vorkommt. Die Hersteller achten eben nicht von alleine auf die größtmögliche Sicherheit und Datenschutzregelung, aber wenn Druck kommt von der Wissenschaft, von der Politik, vielleicht von der Gesellschaft, dann besteht doch noch Hoffnung auf eine Regulierung und dass dann alles gut geht.
Naja, man darf natürlich nicht vergessen, Herzschrittmacher retten ja so oder so das Leben. Also auch wenn sie diese Schwachstellen haben und dieses Verbesserungspotenzial, retten sie Leben. Und andererseits könnte man aber auch wieder sagen, und da sehe ich auch die Analogie zu anderen Digitalthemen, Betroffene müssen in Anführung die Technik nutzen, bleibt ihnen oft nichts anderes übrig. Das heißt aber auch, dass man alle Mängel in Kauf nehmen muss und eben nicht den Luxus hat, auf Verbesserungen zu warten. Und das könnte man natürlich auch kritisch diskutieren.
Das könnte man an einer anderen Stelle vielleicht nochmal ganz ausführlich tun.
Ja, und jetzt wollen wir uns aber noch einem weiteren Aspekt von digitaler Technik im Körper widmen, nämlich dem Aspekt der gesetzlichen Regulierung. Dabei bleiben wir aber nicht beim Herzen, sondern wir gehen ins Gehirn. Und bevor wir darüber sprechen, was da genau wie reguliert wird, meine Frage an dich, Markus, wie fortgeschritten ist denn die Technik hier inzwischen überhaupt? Das Feld wird ja schon eine ganze Weile beackert.
Das habe ich mir wiederum von Caroline Kemper und Michael Kulein erklären lassen. Beide arbeiten am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer und haben auf der Online-Veranstaltung RC3 des Chaos Computer Clubs letzte Woche einen Vortrag zum Thema gehalten. Dabei haben sie die vorhandene Technik so unterschieden, je nachdem, ob sie invasiv oder nicht invasiv ist und ob sie nur Messdaten aufnimmt, also etwas vermisst, oder das Gehirn tatsächlich dann aktiv stimuliert. Am meisten nach Science Fiction und daher von Interesse für uns ist natürlich in den Körper eingebaute, also invasive und das Gehirn beeinflussende, also stimulierende Technologie. Das ist die am seltensten eingesetzt, aber das gibt es halt schon, erklärt Caroline Kemper, zu medizinischen Zwecken zum Beispiel.
Bei Epilepsie, dass man so vorbeugend irgendwelche Stimulierungen vornimmt. Man kann die auch, glaube ich, durch bestimmte Beeinflussungen verhindern, dass bestimmte Neuronengruppen feuern, indem man irgendwo anders stimuliert. Das ist also sehr, sehr komplex, aber ja.
Das sind tatsächlich, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Elektroden, die im Hirn befestigt sind und Stromimpulse aussenden, verbunden mit einem Steuergerät. Von einer Erweiterung des überkomplexen Systems Gehirn unserer Sinne oder der intellektuellen Fähigkeiten gar sind wir noch ganz, ganz, ganz weit entfernt, um ein Bild zu benutzen. Mir kam es so vor, wenn wir diese Science-Fiction-Vorstellung von Gehirn-Computerschnittstelle vom invasiven stimulierenden Gehirncomputer nehmen und mit digitaler Textverarbeitung vergleichen, dann sind wir jetzt gerade dabei, noch mit Hammer und Meißel Zeichen in eine Steinplatte zu schlagen. Aber das ist natürlich trotzdem schon mal eine erstaunliche Leistung.
Ganz genau. Aber wir wollen ja in diesem Zusammenhang über die Regulierung sprechen. Also kommen wir mal zur juristischen Perspektive. Ich kann mir nämlich kaum vorstellen, Markus, dass Eingriffe ins Gehirn nicht, sag ich mal in Anführung, sehr umfangreich gesetzlich geregelt sind, oder?
Da hast du recht. Das sind sie momentan. Das sind nämlich alles Medizinprodukte. Und für die gibt es umfangreiche gesetzliche Regelungen, die genau festlegen, welche Zertifizierung dieses Produkt durchlaufen muss, um überhaupt eingesetzt werden zu dürfen. Das gilt für alles Medizinisches, aber eben auch für diese Gehirn-Computerschnittstellen. Allerdings so etwas wie Update-Pflicht oder Datenschutz ist noch nicht Bestandteil dieser Gesetze, also die digitale Komponente davon. Da gibt es auch Nachholbedarf, aber auch konkrete Ideen. Zum Beispiel, dass entweder Medizinprodukte auch digitale Aspekte regeln, dass also das Gesetz da irgendwie noch erweitert wird, oder dass es ein allgemeines IT-Sicherheitsgesetz geben könnte, das dann in Kombination mit den Medizinproduktregelungen gilt und dann beides zusammen regelt das. Aber was spannend wird: Was ist denn jetzt, wenn die ersten Gehirn-Computer-Schnittstellen auf den Markt kommen, die keine medizinischen Anwendungen haben? Das ist, wie gesagt, noch lange nicht so weit, aber es wird eben gerade darauf hingearbeitet. Zum Beispiel mal wieder von einer Firma von Elon Musk. Da gibt es die Firma Neuralink, die kündigt zum Beispiel so etwas wie telepathische Kommunikation an. Gilt eigentlich wirklich eher noch als Science-Fiction, von Experten auch eher als zu komplex erachtet, momentan noch. Aber für die juristische Kommunikation oder für die juristische Diskussion kann es jetzt natürlich ganz gut herhalten. Was glaubst du denn? Werden die geregelt?
Also wir reden hier immer noch von Eingriffen ins Gehirn, oder? Meine Erwartung wäre natürlich, dass es genauso geregelt wird wie medizinische Implantate. Ich denke mal aber, wenn du jetzt schon so fragst, dass es wohl anders sein wird?
Das hat dein Gehirn sehr richtig geschlussfolgert und zwar auf eine Art und Weise, die mich, als Caroline Kemper mir das erklärt hat, wirklich sehr überrascht hat.
Weil die Medizinprodukteverordnung nur für Geräte mit medizinischer Zweckbestimmung gilt. Das heißt, der Hersteller kann sagen, das ist ein Medizinprodukt. Neuralink sagt das nicht, sondern das soll ja dann, also zumindest hypothetisch, auch mal ein Enhancement-Gerät werden. Damit wird es eigentlich aus der medizinischen Zweckbestimmung rausfallen.
Und dann gilt nur, in Anführungszeichen, das Produktsicherheitsgesetz. Das regelt zwar auch, dass Produkte nicht gefährlich sein sollen, aber ist nachgelagert. Das heißt, die Hersteller wissen, dass sie sich an das Gesetz halten müssen, aber es gibt lange keine so gründlichen, umfangreichen Vorabzertifizierungen wie bei Medizinprodukten. Und ja, es ist tatsächlich der Hersteller selbst, der entscheidet, ist mein Produkt ein Medizinprodukt oder nicht.
Ja, okay, ich hoffe doch aber stark, dass daran gearbeitet wird, dass sich das ändert.
Das hoffe ich auch und zumindest Caroline Kelber sieht das auch so.
der bessere Weg wäre, einfach zu sagen, wir stellen eben auf die Interaktion mit dem Körper ab. Also wenn was eingeführt wird, dann muss es halt als Medizinprodukt reguliert sein. Oder wenn es aktiv im Körper ist, irgendwelche Veränderungen vornimmt, dann sollte es ein Medizinprodukt sein.
Klingt naheliegend, finde ich. Aber jetzt könnte man ja sagen, der Vorteil ist, noch ist es gar nicht so weit. Der Gesetzgeber hätte also ausnahmsweise mal die Chance, ein Gesetz zu verfassen, bevor eine digitale Entwicklung eintritt. Also man kann sozusagen das Schlimmste abwenden. Und wie stehen die Chancen dafür?
Es ist wie bei den Herzschrittmachern, über die wir vorhin gesprochen haben. Es gibt viel zu tun, aber es gibt auch Optimismus, dass das rechtzeitig passiert, diesmal dank EU.
Ich glaube erstens, dass die Europäische Kommission momentan digital sehr motiviert ist. Das sieht man ja auch mit der KI-Verordnung. Und andererseits sind eben diese Prozesse, bis sowas wirklich approved ist und dann massenhaft eingesetzt werden kann. Das dauert wirklich Jahre bis Jahrzehnte. Von daher glaube ich, selbst Elon Musk kann da nicht irgendeine unrealistische Deadline setzen und erwarten, dass es einfach so funktioniert.
Zusammenfassend kann man also sagen, es gibt, wie so oft bei digitalen Entwicklungen, noch viel Klärungs- und auch Regulierungsbedarf. Aber ein bisschen hat sich der Optimismus der ExpertInnen auf mich auch übertragen. Wir hinken jetzt nicht, im Gegensatz zu anderen Themen, ganz so dramatisch hinterher wie noch vor einigen Jahren. Vielleicht können wir die an dieser Stelle, vielleicht auch als optimistischen Neujahrsvorsatz, vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft der Digitaltechnik im Körper doch schauen.
Würde ich teilen, kann man sicher, wie so oft merke ich aber, wie wichtig es ist, darüber aufzuklären, also das in die Öffentlichkeit zu bringen, weil sonst besteht wahrscheinlich die Gefahr, dass eben doch nicht so viel passiert.
Ich fand übrigens, das ist was ich bei beiden Expertengesprächen gemerkt habe, dass es nicht mehr so ist, dass die Experten sich als Außenstehende empfinden, sondern als tatsächlich Teil des Systems. Also ihre Arbeit ist ganz wichtig, dass das passiert. Vielleicht kann man das in Zukunft einfach mitdenken. Die Corona-Pandemie dauert bald 2 Jahre an. Das Virus sind wir immer noch nicht los. Und was uns nach wie vor beschäftigt, sind die Debatten über die Pandemie und darüber, wie sie bekämpft werden kann. Noch immer gibt es neben Millionen, die sich impfen lassen, auch Menschen, die einer Impfung skeptisch gegenüberstehen. Gestritten wird auch immer noch über die Gefährlichkeit des Virus. Und es scheint, so kann man nach diesen 2 Jahren vielleicht mal als Zwischenstand festhalten, absolut aussichtslos zu sein, diese verschiedenen Perspektiven irgendwie zusammenbringen oder gar versöhnen zu können.
Aber gibt es nicht vielleicht doch die Möglichkeit, eine gemeinsame Kommunikationsebene zu schaffen? Können die Medien zumindest einen Teil der vielen verschiedenen Sichtweisen, die derzeit kursieren, nicht vielleicht doch miteinander in Beziehung setzen? Und wenn ja, dann wie? Diese Frage hat mich beschäftigt, weil ich denke, schließlich brauchen wir einen gesellschaftlichen Minimalkonsens.
Das ist einerseits eine wunderbare Vorstellung, andererseits eben doch sehr schwierig. Aber es klingt ein bisschen so, hast du eine Antwort auf dieses unfassbare Problem gefunden?
Ich sag mal jein.
Okay,
immerhin. Auf jeden Fall bin ich einen Schritt näher oder einen Schritt weiter gekommen und will erstmal bei einer Begrifflichkeit anfangen, die man, wie ich finde, nochmal genauer anschauen muss. Ich meine das Wort Wahrheit, denn nie wurde so viel, zumindest gefühlt, über die Wahrheit gestritten wie in unserer Zeit. Nie haben gefühlt so viele Leute von sich behauptet, die Wahrheit zu besitzen.
Wobei, also gerade wenn man sich diese Diskussion anguckt, habe ich ja langsam das Gefühl, dass, wenn man es so sieht, Wahrheit als Konzept fast schon sinnentleert, dass er ist, weil das klingt ja alles total widersprüchlich. Denn andererseits, und das passt ja auch irgendwie, wir sprechen ja schon seit längerem von der Post-Truth-Ära. Dieser Begriff dürfte 2016 mit von der Wahl von Donald Trump seinen Durchbruch erlebt haben. Und das klingt doch eher, also nach der Wahrheit, nach dem Ende der Kategorie dieses Begriffs, oder?
Ja, genau. Also wir erinnern uns noch an Trumps Beraterin Kellyanne Conway, die damals für Aufsehen gesorgt hatte, als sie im Sender NBC nach ein paar Lügen von Donald Trump über seine Inauguration von alternativen Fakten gesprochen hat.
Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that.
Das war schon ein großer Lacher, auch wenn es natürlich eine sehr ernste Angelegenheit war. Also seitdem sind wir so in der Post-Truth-Ära, aber irgendwie stimmt das gar nicht so richtig, denn wie du schon sagst, es ist widersprüchlich. Das Wort Wahrheit ist ja permanent präsent und es kursieren jede Menge Wahrheiten in der Welt beziehungsweise Behauptungen darüber, die Wahrheit zu besitzen.
Wenn du jetzt sagst, du willst auf diese Begrifflichkeit schauen, das klingt für mich so ein bisschen, als reden wir jetzt nicht mehr darüber, was wahr ist, sondern wir definieren gleich den ganzen Begriff Wahrheit neu?
Naja, zumindest scheint das auf der Tagesordnung zu stehen, darüber mal nachzudenken. Also für mich verbindet sich Wahrheit ja eher mit diesem philosophischen Ansatz, also mit dem Versuch herauszufinden, was wirklich Realität ist, so ein universeller Begriff. Aber es gibt tatsächlich einen interessanten neuen Ansatz, über das Thema Wahrheit nachzudenken. Denn bei meiner Beschäftigung damit bin ich auf einen Wissenschaftler gestoßen, dessen noch junges Forschungsgebiet den Titel Praxeologie der Wahrheit trägt. Mhm. Professor Bernd Kleberg ist Wissenschaftshistoriker an der Universität Erfurt. Und Praxeologie der Wahrheit, das klingt tatsächlich erstmal ungewöhnlich.
Praxeologie der Wahrheit haben wir unser Projekt genannt, weil wir uns dafür interessieren, wie über Wahrheit ganz konkret in spezifischen Situationen von spezifischen Akteuren verhandelt wird. Das ist vielleicht deswegen wichtig, weil gerade in den ganzen Diskussionen über Wahrheit meistens so klassische philosophische Theorien angebracht werden. Also ein Verweis auf Platon oder auf Aristoteles oder auf Kant, auf andere Wahrheitstheorien. Und all das wollen wir in diesem Projekt uns nicht angucken. Uns interessiert sozusagen nicht Wahrheit als etwas, was man philosophisch rechtfertigen muss, sondern uns interessiert, was passiert eigentlich, wenn in einer spezifischen Situation jemand sagt, das ist nicht wahr, wenn in einer spezifischen Situation man sich auf die Wahrheit beruft oder die Wahrheit anruft.
Also ich fasse kurz zusammen, ihn interessiert nicht die Suche nach der objektiven Wahrheit, die ja immer Thema der klassischen Philosophie war, die ja immer getrieben ist davon, die subjektungewundene, zeitlose Wahrheit zu finden.
Aber du siehst mir ein bisschen hilflos und auch verzweifelt, welche Wahrheit meint Kleberg denn? Was ist denn für deine Wahrheit? Gibt es denn wenigstens, auch wenn sie sich vielleicht ändern mag, eine Wahrheit, zumindest als Begriff?
Die Frage finde ich absolut berechtigt von dir, weil im Gegensatz zu dieser universellen Wahrheitsvorstellung gibt es ja auch Menschen, die die Position vertreten, dass es ganz viele unterschiedliche Wahrheiten gibt und man sich da gar nicht mehr festlegen kann oder muss. Aber für Kleberg gilt weder das eine noch das andere.
Wahrheit ist etwas anderes, nämlich ein sozialer Operator. Das heißt, wenn die Wahrheit angerufen wird in einer spezifischen Situation, dann tut sie etwas mit den Beteiligten an der Interaktion. Sie zwingt die einzelnen Akteure, die an der Situation beteiligt sind, dazu, sich zu bekennen zu einer Seite. Zwingt sie dazu, Stellung zu beziehen, und dadurch stabilisiert die Anrufung von Wahrheit Gruppen oder löst sie auf. Wenn wir über Wahrheit reden, geht es um soziale Zusammenhänge und nicht um, salopp gesagt, um Philosophie, nicht um Erkenntnistheorie.
Also Bernd Kleberg bezeichnet Wahrheit als sozialen Operator, als ein Mittel zur Gruppenbildung und Gruppenstabilisierung. Und er spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem Zeitalter der Wahrheit, in dem wir uns jetzt befinden, eben weil die Wahrheit so oft angerufen wird.
Das bedeutet, dass wenn sich so viele Menschen immer wieder auf die Wahrheit berufen, dass das sozusagen Zeugnis davon ablegt, von einer Veränderung des Verständnisses von Wahrheit, und dass es vor allen Dingen Zeugnis davon ablegt, von einer Zersplitterung von althergebrachten Glaubenssystemen, von einer Ablösung des Glaubens und des Vertrauens in traditionelle Wahrheitsfiguren. Also je stärker sozusagen ein bestehendes Wahrheitsregime zersplittert und sich aufteilt und je mehr kleine soziale Gruppen daraus hervorgehen, desto mehr unterschiedliche Berufungen auf die Wahrheit gibt es.
Und was das Forschungsgebiet Praxeologie der Wahrheit nun macht, es beobachtet das Ganze und es fragt danach, was sind das für Konstellationen und welche Dynamiken gibt es da?
Heißt das dann also, weil althergebrachte Glaubenssysteme sich auflösen, weil Gewissheiten verschwinden, steht plötzlich die Wahrheit dann, obwohl sie sich ein bisschen auflöst, mehr denn je im Mittelpunkt, vielleicht sogar Wahrheit als Religion?
Würde ich nicht sagen, dass es gleich sich auf die Religion bezieht, sondern es geht eher darum, Wahrheit, dass viele sagen, ich glaube, das ist so und so, nicht im Sinne, im religiösen Sinne, sondern dass sie davon überzeugt sind, dass etwas richtig oder falsch ist. Und dass jetzt viele die Wahrheit in dem Sinne auch als für sich gepachtet ansehen, also sagen, ich habe recht, ich sehe das so und darum stimmt das so. Das zeigt eben, dass in bestimmten Bereichen ein Common Sense verloren gegangen ist und diese Wahrheitsfiguren, von denen Bernd Kleberg spricht und denen eben manche Menschen nicht mehr so sehr oder gar nicht vertrauen, das sind eben zum Beispiel Medien, aber auch Politiker oder ExpertInnen.
Aber was ist denn die Motivation dahinter? Also warum berufen sich die Menschen gerade auf die Wahrheit? Was ist denn der Grund? Man könnte ja auch einfach sagen, okay, wir sind da, ihr seid da, unterschiedliche Meinungen, lasst uns das einfach mal nebeneinander so stehen lassen.
Genau, man muss es ja nicht so zuspitzen lassen. Man könnte es wirklich auch ein bisschen tiefer hängen. Darüber habe ich mit Jürgen Nielsen Sikora gesprochen. Der ist Professor für Bildungsphilosophie an der Universität Siegen und er befasst sich viel mit Kommunikation und er hat beobachtet, dass sich in Zeiten der Unsicherheit auch die Art zu kommunizieren verändert.
Diese Unsicherheit hängt sicherlich vor allen Dingen damit zusammen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich immer weiter ausdifferenziert hat in den letzten Jahrzehnten in allen möglichen Bereichen des öffentlichen Lebens, aber auch des privaten Lebens. Und dass bestimmte Gewissheiten und Sicherheiten einfach brüchig geworden sind. Und ich denke, dass das viele Menschen einfach überfordert, dass sie eine gewisse Ohnmacht fühlen, dass sie ja vielleicht auch einen gewissen Kontrollverlust verspüren aufgrund von Ungewissheit. Und das will man natürlich vermeiden und versucht jetzt dem etwas entgegenzusetzen, also wieder zu neuen Sicherheiten zu gelangen.
Und seine These ist, dass die intersubjektiv vermittelte Erkenntnis, also dass man sich austauscht, um gemeinsam Dinge zu klären, dass das im Kurs gesunken ist und dass es eine Lust auf Vereindeutigung gibt. Er beobachtet das Streben danach, unerschütterliche, zweifelsfreie Erkenntnis über die Welt und ihre Phänomene zu erlangen. Ich sag's mal mit meinen Worten nach dem Motto, wenn ich eine Wahrheit postuliere, dann schafft mir das neue Gewissheiten und gibt mir auch das Gefühl von Kontrolle über mein Leben ein Stück weit zurück.
Das führt aber manchmal zu recht abstrusen Situationen, dass wir uns auf Dinge berufen, die eigentlich gar nicht so sicher sind, von denen wir dann aber glauben, das gibt uns Sicherheit. Also die ganze Debattenkultur hat natürlich in den letzten Jahren darunter gelitten. Wir wollen diese Sicherheit und sind dann der Auffassung, dass wir sie erlangt haben und möchten auf jeden Fall daran festhalten und sind dann nicht mehr bereit, uns wirklich auf einen Diskurs einzulassen.
Sagt Jürgen Nielsen-Sikora, Professor für Bildungsphilosophie an der Universität Siegen.
Wir haben hier gerade drüber gesprochen, wie sich die Kommunikation über gesellschaftliche Belange verändert hat, gerade auch jetzt durch Corona. Das Resonieren über ein Thema, die Meinungsbildung im Gespräch, beides steht nicht mehr hoch im Kurs. Stattdessen werden Wahrheiten postuliert. Wahrheit funktioniert hier als sozialer Operator, haben wir gerade gelernt, als Abgrenzung von anderen.
Wie kommt man aber vielleicht doch auf einen gemeinsamen Nenner? Wo könnten privat oder auch vermittelt durch die Medien verbindende Elemente liegen? Darüber wollen wir jetzt reden.
Und eines kann man ja den Medien vielleicht nicht vorwerfen, dass sie sich nicht bemühen, eine breite Bevölkerung zu erreichen und auch Impfskeptiker oder Corona-Leugner abzuholen und anzusprechen.
Also sehe ich auch so, die Bemühungen sind schon da. Und ein Beispiel dafür sind aus meiner Sicht Faktenchecks. Mhm. Viele Redaktionen haben ja mit dem Beginn der Post-Truth-Ära Faktencheck-Teams aufgebaut, wo dann Informationen, die kursieren, überprüft werden. Und diese Faktenchecks sind schon sehr wichtig, wenn man tatsächlich damit Behauptungen belegen oder entkräften kann. Das Problem ist aber, dass diese Faktenchecks nur eine begrenzte Wirkung haben. Bei den DLF-Kollegen im Podcast nach Redaktionsschluss zum Beispiel hat sich dazu kürzlich Nicola Kurt geäußert. Sie ist Wissenschafts- und Medizinjournalistin, Chefredakteurin des Webportals MedWatch und Co-Autorin des Buchs Faktencheck Impfen. Und sie hat im Gespräch mit einem Impfskeptiker, der auch in der Sendung eingeladen war, diese Erkenntnis geteilt.
Was ich tatsächlich auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt habe, dass man einfach auch sehr aneinander vorbeiredet oder schreibt. Wir hatten eine Aktion auf MedWatch, wir beantworten die Fragen der Leser zu Corona. Und dann haben wir Fragen beantwortet zum Impfen vor allen Dingen. Und was haben wir gemacht? Wir haben im besten Wissen und Gewissen die Dinge berichtet, die bekannt waren. Wir haben einfach das wiedergegeben, was wir aus der Wissenschaft wussten. Und den entscheidenden Punkt, den ich auch später erst begriffen habe, ist, dass so Menschen wie Sie, dass wenn ich mich dann dahinstelle als Wissenschaftsjournalistin und dann sage, so hier, bitte, hier sind die Fakten, dass das bei Ihnen ja gar nicht mehr ankommt.
Sagt die Wissenschaftsjournalistin Nicola Kurt im Gespräch mit einem Impfskeptiker. Und die Frage ist nun, was macht man mit dieser Erkenntnis? Und Professor Bert Kleberg, der sich mit der Praxeologie der Wahrheit beschäftigt, rät hier, schaut auf die Akteure und auf die Praktiken, die mit der Wahrheit verbunden sind. Nur so kann man am Ende vielleicht doch noch zu einer gemeinsamen Ebene kommen oder zumindest zu einer Verständigung. Er hat nämlich Folgendes beobachtet.
Eine Erkenntnis, die sich im Rahmen jetzt unserer Forschung in der Praxeologie der Wahrheit aufdrängt, ist die, dass in dem Moment, wo die Wahrheitsfrage gestellt wird, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Denn wenn das stimmt, so wie wir annehmen, dass es mit dem Stellen der Wahrheitsfrage dann tatsächlich sozusagen Mechanismen in Gang gesetzt werden, die die Beteiligten an diesem Disput dazu zwingen, sich zu einer Seite zu bekennen, dann hat es sozusagen diese polemische Kraft der Anrufung von Wahrheit, treibt dann die einzelnen Parteien schon zu weit auseinander.
Hieß es jetzt, wenn ich das mal sozusagen konsequent weiter oder vielleicht sogar zu Ende denke, dass man bestimmte Themen, in dem Falle jetzt die Wahrheit oder die Behauptung, man wisse, was richtig ist, ganz aussparen sollte, weil man eh nie zu einem Konsens kommen kann?
Also das hieße es ja, in bestimmten Situationen macht das durchaus Sinn. Hören wir dazu nochmal Bernd Kleeberg.
Im Grunde genommen müsste ein Lösungsansatz darauf zielen, zu vermeiden, dass die Wahrheitsfrage gestellt wird. Wir wollen eigentlich nicht über die Wahrheit reden. Wenn wir nicht über die Wahrheit reden müssen, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist nämlich ein Zeichen davon, dass offensichtlich der Konsens funktioniert, dass die klassischen Mechanismen der Herstellung von Konsens funktionieren, dass wir uns über Nuancen unterhalten können, anstatt uns sozusagen zum einen ja, zu schwarz oder weiß zu bekennen.
Und mit Blick auf die Faktenchecks, die ja quasi so eine neue Wahrheitsfigur sind, eine neue Autorität sein könnten, sagt der Wissenschaftshistoriker Bernd Kleeberg.
Die Frage ist, wie viel bringt das Faktenchecken im Hinblick auf die Gruppe derjenigen, die zum Beispiel jetzt also Corona leugnen oder so etwas. Und da, glaube ich, muss man immer mit berücksichtigen, dass in dem Moment, wo sich Menschen bekannt haben zu einer bestimmten Position und in dieses Bekenntnis auch etwas investiert haben. Und wenn in dieser Situation sie zugeben sollen, dass sie sich geirrt haben, dann ist das für sie ziemlich schwer.
Heißt also nicht, dass man das Faktenchecken lassen soll. Das ist also überhaupt nicht der Punkt. Das hat natürlich unbedingt seine Berechtigung. Es heißt aber schon, dass in bestimmten Zusammenhängen Fakten an sich ein wenig taugliches Mittel sind, um andere von seiner Wahrheit oder von der Wahrheit oder der Richtigkeit einer Sache zu überzeugen, eben weil man sie dazu bringt, Stellung zu beziehen und sich positionieren zu müssen.
Also gut, mir geht es gerade ein bisschen so, wie es manchmal ist. Man weiß jetzt, was man besser nicht machen soll, was nichts bringt. Aber was sind denn die Alternativen? Hat Bernd Kleeberg da eine Idee?
Naja, seine Idee ist, gemeinsam Erzählungen, Themen, Praktiken zu finden, in denen die umstrittene Wahrheit mal zur Seite gestellt wird und man über andere Dinge kommuniziert. Oder dass man versucht, in einem Gespräch sich gegenseitig zu erzählen, wie sich die eigene Position herausgebildet hat und was einschneidende Erlebnisse gewesen sind, die einen dazu gebracht haben, dies oder jenes zu glauben. Also dass man wirklich versucht, das Verbindende zu finden, wo man anknüpfen kann aneinander und nicht auf das Trennende zu setzen zwischen denjenigen, die eben wissen, was war es, und denen, die es nicht wissen. Macht das Sinn für dich?
Also so ein bisschen. Mich erinnert das ehrlich gesagt an das, was die Autorinnen wie Katharina Nocun und Pia Lamberti in ihrem Buch True Facts ganz praktisch zum Umgang mit zum Beispiel Querdenkern fordern. Eben genau so eine Art Annäherung, das Aufgreifen der Position des anderen. Ich fürchte aber, dass das vielleicht nur auf einer individuellen Ebene funktioniert, eben im Privaten. Aber für die Gesellschaft und die Medien sehe ich da zumindest auf die Schnelle keine offensichtliche Lösung, wie das Konzept da auch angewendet werden kann.
Ja, das ist der sozialpsychologische Ansatz, okay, den du da genannt hast. Das stimmt, das hatte Bernd Kleeberg auch so gesagt im Gespräch dann mit mir. Genau, wie funktioniert es auf einer größeren Ebene? Darüber hat sich Jürgen Nielsen-Sikora, Professor für Bildungsphilosophie an der Universität Siegen, Gedanken gemacht. Also wie man so eine Kommunikation zwischen verschiedenen, ich sag mal in Anführungen, Lagern wiederherstellen kann. Und er meint, wir brauchen Standards und diese Standards müssen auch gelehrt werden. In den Medien, in der Schule oder anderen Bildungseinrichtungen dann natürlich auch angewendet werden. Das heißt also, dass es nicht vordergründig darum gehen sollte in der Kommunikation, was ist wahr oder falsch, sondern dass man sich gut erklärt. Er spricht von Wahrheit als einer regulativen Idee, als etwas Formbaren, der man sich gemeinsam annähern muss, aber nach bestimmten Prinzipien.
Es geht darum, dass wir Gründe liefern, Begründungen liefern, Argumente liefern und uns in einen Diskurs mit dem anderen begeben. Denn Wahrheit lässt sich nur sozusagen in der Auseinandersetzung mit dem anderen finden. Es gibt nicht mehr diese feststehende Wahrheit, diese eine Wahrheit, die man für sich selbst entdecken könnte, sondern man muss bereit sein, sich eben auf verschiedene Perspektiven und Positionen einzulassen und versuchen, sich der Idee der Wahrheit anzunähern. Das wird immer eine Idee bleiben, denn das ist ein offener Prozess, der immer weitergeführt wird. Und der Glaube, dass wir dann eines Tages die Wahrheit gefunden haben, der wird sicherlich immer wieder enttäuscht werden.
Ist auch nicht so leicht auszuhalten manchmal, finde ich. Ich fand aber noch einen weiteren letzten Punkt interessant, den Jürgen Nielsen-Sikora mir gegenüber erwähnt hat. Und der zeigt, wie komplex das alles ist. Er sagt nämlich, dass auch die Geisteswissenschaften an dieser Situation des Nebeneinanderhers verschiedener Wahrheiten nicht ganz unschuldig sind.
Die Geisteswissenschaften, vor allen Dingen die Philosophie, die Soziologie, aber auch die Pädagogik der 70er, 80er Jahre, war sehr stark von französischen Denkern geprägt. Derrida, Foucault, Bourdieu und auch der Konstruktivismus mit Leuten wie Heinz von Förster, Ernst von Glasersfeld und die Kybernetik, die war sehr stark. Und die haben im Grunde genommen so diese Idee der Wahrheit eigentlich aufgegeben. Und das ist sicherlich etwas, was jetzt die Öffentlichkeit eingeholt hat.
Fazit für mich insgesamt, also die Wurzeln dieser aktuellen Situation des Nebeneinanderhers verschiedener Wahrheiten liegen tief. Der Begriff Wahrheit muss neu analysiert und vielleicht auch definiert werden. Und wir brauchen verfeinerte Standards, wie wir mit, in Anführungszeichen, den anderen kommunizieren. Mhm. Dein Fazit, Markus?
Also ich finde das total interessant und spannend und für eine theoretische Weiterentwicklung einen total verfolgenswerten Ansatz. Aber ich entschuldige mich, dass ich jetzt sagen schon wieder ganz, ganz praktisch werde. Ich fürchte, dass hier so ein Axiom, also so eine Grundannahme vorausgesetzt wird, bei der ich mich vor allem nach der jüngsten Zeit frage, ob sie überhaupt gilt. Und das ist eben dieser Konsens, von dem immer wieder die Rede ist. Ja, also, dass alle Menschen ein Interesse daran haben, eine gemeinsame Perspektive einzunehmen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Diese Lust am Ausgrenzen, du hast gerade die anderen gesagt, also das am die da sagen, das Othering, das momentan so tief, habe ich das Gefühl, in den Menschen verwurzelt, da müsste, glaube ich, zumindest dringend noch mit aufgenommen werden, auch über das zu sprechen, wenn wir über Wahrheiten für alle sprechen wollen. Aber ich bin da also sehr skeptisch und negativ gestimmt. Vielleicht täusche ich mich ja. Ich will es hoffen, vielleicht siehst du es auch, die du ja sagen, noch tiefer im Thema drinsteckt, das positiver?
Ja, also ich würde da offen sein, offen in die Zukunft schauen, denn was mir dieses neue Forschungsgebiet Praxeologie der Wahrheit gezeigt hat, dass es immer wieder neue Ansätze gibt, die man mit einbeziehen kann in seinen Denkprozess. Und da habe ich gemerkt, dass zumindest aus meiner Sicht noch viel Luft nach oben ist im Aufeinanderzugehen.
Das war's für heute. Das war die erste Breitbandsendung im Jahr 2022.
Ja, und wir freuen uns, wenn Sie uns auch in diesem Jahr immer wieder einschalten und auf Ihre Podcast-Bewertungen auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören.
Wir sind Markus Richter
und Vera Linz
und wir sagen Tschüss.